Jesus, danke für deine Anwesenheit, danke für dein Handeln und Wirken an uns. Und wir wollen dich da jetzt nochmal ganz konkret bitten, dass du meine Worte nimmst und dass du sie verwandelst und dass du sie benutzt, um uns jeden Einzelnen anzusprechen. Segne uns durch dein Wort, Herr. Amen. Warum glaubst du an Gott? Ich will keine Antworten hören. Warum glaubst du an Gott? Das ist eine ernsthafte Frage an jeden von uns. Also die Idee kam mir jetzt nicht spontan, das habe ich mir überlegt. Warum glaubst du an Gott? Was ist der Kern deines Glaubens, das Fundament? Warum glaubst du an Gott? Nimm mal die Lieder weg, die wir so singen und die auch schön sind und die man auch genießt und weil man das auch so im Gottesdienst macht. Nimm mal die Gemeinschaft weg, die man auch so genießt. Da braucht man Gott nicht unbedingt dafür, also wir schon, aber ne, man kann sich auch so treffen. Nimm mal die Gemeinschaft weg, in die du auch gehst, weil es schön ist und weil man sich gerne trifft und weil man gerne miteinander redet. Nimm mal deine Familie weg, die gläubig ist. Nimm mal die Tatsache weg, dass es dir vielleicht, hoffentlich, gerade einfach gut geht. Es ist gerade einfach, an Gott zu glauben. Nimm mal die Antworten der anderen weg oder die frommen Antworten, die dir vielleicht als erstes in den Sinn kommen, warum du glaubst. Was bleibt dann übrig? Warum glaubst du an Gott? Den einen oder anderen nervt das vielleicht, dass ich 5-mal frage, warum glaubst du an Gott? Hätte 1-mal gereicht. Aber ich habe 3 Kinder und ich habe Kinderarbeit und Jugendarbeit gemacht. Zurzeit mache ich auch den Rentnerkreis. Ich weiß, wie es läuft. Bei der ersten Frage denkt man sich, das war bestimmt ein Witz. Beim zweiten Mal denkt man sich, das ist wahrscheinlich ein rhetorisches Mittel. Beim dritten Mal denkt man sich, sag doch endlich die Antwort. Beim vierten Mal denkt man sich, kommt die Antwort vielleicht am Ende? Und beim fünften Mal denkt man drüber nach, warum glaube ich eigentlich an Gott? Ich möchte keine Antwort, ich möchte, dass ihr euch die Antwort selber gebt. Und ich möchte nicht, dass ihr jetzt euch schon sofort eine Antwort bereitlegt. Und am liebsten wäre es mir, wenn ihr die Antwort auch noch nicht bis zum Ende des Gottesdienstes habt. Sondern, dass ihr euch Zeit lasst. Vielleicht mal eine Woche oder 2 Wochen, 3 Wochen. Diese Frage zu beantworten. Ich will euch heute nur darüber erzählen, warum diese Frage wichtig ist. Und warum es wichtig ist, diese Frage zu beantworten. Und ich möchte euch mit dieser Frage in eine Situation hineinnehmen. Nämlich die Situation, in der die Israeliten stecken, als sie den heutigen Predigttext hören. Die Israeliten sind, tada, im babylonischen Exil. Sind sie meistens, wenn man irgendeinen Predigttext liest, oder oft. Die Israeliten sind im babylonischen Exil, was diesmal besonders ist. Sie sind kurz davor, wieder zurückzuziehen nach Israel. Und ich dachte mir so, da tun sich doch sicherlich einige Fragen auf. Also zum Beispiel, soll ich überhaupt zurückgehen? Mir geht's doch hier nicht schlecht. Ich meine, gut, hier gibt es irgendwie jede Menge anderen Religionen und so weiter und so fort, aber das kann man schon aushalten, wenn man das ein bisschen ausblendet. Ansonsten geht es mir doch gut. So ein bisschen wie die Fleischtöpfe Ägyptens. Also ich bin doch versorgt, ich habe doch alles. Oder die Frage, ja, wie soll ich denn, wenn ich jetzt in meine Heimat zurückgehe, meine alte Heimat, wie sieht es dort aus, wie soll ich denn das alles wieder aufbauen? Es liegt doch alles in Trümmern, es wurde doch alles kaputt gemacht. Oder die Frage, wer hat eigentlich mein Haus besetzt? Und werden wir uns einigen können? Na? Auf Eigenbedarf anmelden war früher ein bisschen anders als heute. Warum soll ich eigentlich zurück? Es ist doch alles kaputt. Der Tempel ist kaputt. Jerusalem, die Mauern sind kaputt gemacht worden. Komplette Verwüstung. Warum soll ich wieder zurück? Und was ist eigentlich mit Gott? Der Tempel ist das Heiligtum. Und alle haben erzählt, da wohnt Gott. Also Gott ist größer, ja, aber Gott wohnt im Tempel. Warum hat er das nicht verhindert? Warum hat er nicht verhindert, dass es alles kaputt geht? Und ich sag mal dazu, das sind alles nur Beispielfragen, ne? Es gab auch Israeliten, die waren felsenfest im Glauben und die haben gesagt, yeah, wieder Nehemia, ich will zurück, ich will aufbauen. Aber es gab sicher auch die Israeliten, die nach all den Jahren sich diese Fragen gestellt haben. Und ich finde jetzt an diesem Punkt diese Fragen ehrlich gesagt ein bisschen spannender. Also es ist auch gut zu lesen von denen, die Kraft Gottes Wassersuppe hingegangen sind und wieder aufgebaut haben, die im Glauben ganz fest standen und keine Zweifel hatten. Das ist alles gut. Aber ich finde es gerade spannender, mal zu überlegen, wie ging es denen, die Brüche in ihrem Leben hatten, die vielleicht gebrochen waren oder die gesagt haben, die mit Gott gebrochen hatten, denen es schwer fiel. Und in diese Situation, an diese Leute, die so gebrochen sind, an diese Leute richtet Gott sein Wort durch den Propheten. Und da sagt er in Jesaja, da sagt der Prophet im Namen Gottes, Jesaja 55, 1 bis 5, der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst, hierher, hier gibt es Wein und Milch, bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt, und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Worte an, dann werdet ihr leben. Ich will einen Bund für alle Zeiten mit euch schließen und euch die Gnade erweisen, die ich David versprochen habe. Ich habe ihn dazu bestimmt, vielen Völkern meine Wahrheit zu bezeugen und habe ihn als Herrscher über sie eingesetzt. Auch ihr sollt Menschen aus anderen Völkern zu euch rufen, die ihr nicht kennt und die euch nicht kennen. Sie werden zu euch eilen, weil ich, der Herr, euer Gott bin. Ja, sie kommen, um mich kennenzulernen, den heiligen Gott Israels. Denn ich bin es, der euch Israeliten zu Ehren bringt. Das sagt Gott den Israeliten, die da in Babylon sind und überlegen, wie es zurückgeht. Der Prophet hat vielleicht gedacht, oh Mann, kannst du das doch nicht sagen. Also, vielleicht habt ihr das gemerkt, wie das geschrieben ist. Das ist in der Form geschrieben eines Marktschreiers. Eines Typen, der da steht und auf sich aufmerksam macht und sagt, hey, hier gibt's Wasser. Vielleicht kennt ihr die, vielleicht lagt ihr schon mal am Strand und kennt die, die da so rumlaufen. Hier, lecker Banana, Coco. Kennt ihr das? Ich lag einmal am Strand in Spanien, super nervig. Die laufen den ganzen Tag hin und her und bieten ihr Zeug feil und du kannst es halt irgendwann nicht mehr hören. Da kam dann eine Frau und hat irgendwie Obst angeboten, so ein kleines Schälchen mit 4 Stückchen Obst. Und dann denke ich mir so, na meine Güte, dann kaufe ich es halt, ne? 6 €, danke. 4 so kleine Stücke, naja, egal. So, die nerven, ja, was soll das? Und der Prophet wird sich wahrscheinlich gedacht haben, will Gott sich auf diese Stufe stellen? Will der sich hinstellen wie so ein nerviger Marktschreier und seine Sachen feil bieten? Doch, der Prophet soll scheinbar. Gott weiß, dass das Volk eine schwere Zeit durchgemacht hat. Und Gott weiß, dass das Exil nicht einfach so an denen vorübergegangen ist, so nach dem Motto, hey, mach mal einfach weiter. Und er fängt bei Null an. Er begegnet ihnen mit einem möglichst einfachen Angebot, einem ganz einfachen Angebot. Kommt her und holt euch, was ihr dringend zum Leben braucht. Wasser. Dass man das braucht, brauche ich euch gerade nicht erklären. Das ist die beste Jahreszeit dafür. Im Winter wäre das nicht ganz so eindrücklich. Wasser brauchen wir, wissen wir. Gott sagt, kommt und holt euch bei mir, was ihr dringend zum Leben braucht, Wasser. Holt euch bei mir, was ihr zum Wachstum braucht, Milch. Holt euch, was ihr zum Feiern braucht, Wein. Und dann macht Gott noch Verheißungen, Versprechungen. Er redet von einem ewigen Bund, den er schließen möchte, den es ja eigentlich schon gibt. Verträge, wissen wir, Verträge sind für dann gedacht, wenn es mal zum Streit kommt, zum Bruch. Da geht man von aus, es wird zum Bruch kommen, dann gibt es Verträge, die das regeln, wie das Ganze läuft. Ein Bund ist nicht darauf ausgelegt, dass er gebrochen wird. Ein Bund ist nicht darauf angelegt, dass man auseinandergeht. Und eigentlich gab es diesen Bund schon, aber Gott will ihn erneuern. Ein ewiger Bund über das Leben hinaus. Und dann verspricht er noch die Segnungen Davids. Gott hatte David versprochen, dass sein Geschlecht andauern wird, dass es bestehen wird, dass es nicht ausgerottet wird, was damals die größte Angst war. Dass es eine ununterbrochene Thronfolge und ein Friedens- und eine Segensherrschaft gibt. Damit konnten die Israeliten wahrscheinlich noch nicht so viel anfangen. Das haben die einfach nicht erlebt. Da können nur wir von reden. Wir haben es auch nicht erlebt, aber gehört. Das wird erst sichtbar durch Jesus Christus. Jesus Christus ist in der Familienfolge von David, das wissen wir. Und Jesus hat das Reich Gottes, dieses Friedens- und Segensreich aufgerichtet. Und er ist ein ewiger Herrscher. Seine Herrschaft wird nicht mehr aufhören. Die wird nicht mehr beendet werden durch irgendwelche weltlichen Umstände. Wer das von den Israeliten gehört hatte, diesen Text gehört hatte, und wer das ernst genommen hatte, der wusste, warum er zurückgeht. Der hat von Gott die Kraft bekommen, wieder aufzubauen, obwohl alles in Trümmern liegt. Der wusste oder konnte wissen, Gott wird einen Plan haben, wie die Mauer und der Tempel wieder aufgebaut werden. Der konnte die Strapazen und die Unannehmlichkeiten auf sich nehmen, denn er wusste, warum er an Gott glaubt. Der hatte von Gott das Vertrauen, den Glauben geschenkt bekommen, nach vorn zu gehen, in eine Zukunft, die nicht rosig ist. Eine Zukunft, die nicht davon abhängig ist, dass es mir immer gut geht und dass mir das auch verspricht, dass alles gut wird und dass da, wo ich hingehe, es auf jeden Fall eine Klimaanlage gibt. Die waren nicht mehr abhängig von guten Umständen. Und genauso ist das mit uns auch. Gott will uns dazu hinführen, dass wir unabhängig werden von guten Umständen. Das ist ja manchmal so ein bisschen der Irrtum, ne? Ah, die Musik hat mir heute nicht so gefallen. Ja, die Anbetungsmusik oder wie auch immer. Wer auch immer dann Musik gemacht hat. Wir haben da wirklich Top-Leute, aber ne, manchmal ist halt so. Das Instrument hat mich gestört oder was weiß ich. Ja, aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass du dich hier möglichst wohl und behütet und betuttelt fühlst. Wir wollen Gott anbeten. Das ist der Grund. Und es wird auch in unserer Gemeinschaft immer wieder den Punkt geben, dass du aneckst, dass andere an dir anecken, dass man sich reibt. Da brauchen wir uns nichts vormachen, das wird einfach kommen. Ja, dann ist es wichtig zu wissen, warum glaube ich an Gott? Ich glaube nicht an die Gemeinschaft. Ich glaube an Gott. Und dann bin ich auch in der Lage auszuhalten, wenn es Reibereien gibt. Bin ich in der Lage auszuhalten, wenn es nicht immer alles easy ist, wenn nicht alle Umstände immer schön und fröhlich sind. Und das betrifft noch so viele Bereiche. Das betrifft Gesundheit, betrifft Familie und so weiter. Zwei Dinge gibt es für die Israeliten zu beachten und dann die im Endeffekt für uns auch. Das erste, ich habe euch die Hoffnung für alle Übersetzung vorgelesen. Da kommt es leider nicht so richtig zur Geltung. In der Luther-Übersetzung wird das besser deutlich. Und ich lese euch mal den Anfang der Luther-Übersetzung des Textes vor. Da steht nämlich, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld. Was ist der erste Punkt? Kauft. Gott steht nicht da mit der Gießkanne und gießt über alle drüber. Einfach mal so, weil er sie hat. Also bei Segen könnte man das noch sagen, aber bei dem, was hier angeboten wird, nicht. Kauft. Kaufen ist ein bewusster Vorgang. Da gehe ich hin und sage zu jemandem, ich hätte gern Milch. Ich hätte gern Wasser zur Erfrischung oder ich hätte gern Wein zum Feiern. Der Witz ist, dass es nichts kostet. Aber kaufen muss ich schon. Ich muss schon hingehen und bewusst wollen. Durch Klagen bekomme ich nichts. Durch Murren kriege ich nichts. Gott nimmt dich ernst. Und das Ernstnehmen heißt, dass du sagen musst, was du brauchst. Weil sonst werden wir nämlich randösig. Dann, naja, Gott macht irgendwie alles. Und dann kann ich mich auch beschweren, wenn Gott nicht macht. Dann kann ich auch sagen, na, Gott hat mich nicht richtig gesegnet. Gott hat hier nicht und hat da nicht. Nee, Gott nimmt uns in die Pflicht und sagt, wenn du was willst, dann sag mir Bescheid. Dann komm, kaufe. Ohne Geld, aber kaufe. Und ich muss sagen, wir Ossis müssen da ein bisschen lernen. Ich bin ja auch Ossi und ich habe von meinen, ich will jetzt nicht dieses Ost-West-Ding aufmachen, ja, aber ich habe von meinen Eltern gelernt, der Optimalfall ist dann erreicht, wenn ich nichts brauche, wenn alles reicht. Ist alles gut, ich habe keine Ansprüche. Zelten mit Matratze, ich brauche ein Tuch, mehr brauche ich nicht. Ja. Wenn ich nichts brauche, wenn alles okay ist, wenn ich einfach so durchkomme, dann bin ich stolz, wenn ich mich irgendwie, wenn ich durchgekommen bin. Ich will jetzt nicht einfach mal so pauschal behaupten, dass das bei allen von euch so ist, aber ich nehme das immer mal wahr, dass das ein Problem ist und dass wir nicht gelernt haben, zu sagen, was wir brauchen, dass wir nicht gelernt haben, zu sagen, ich brauche das. Eher schon, na, man müsste mal, ne? Man bräuchte mal. Aber das ist schwierig und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen zu sagen, was wir brauchen. Wir haben da so eine Art von Understatement, von Untertreibung. Dieses ich brauche nichts. Das ist fatal bei Gott. Das ist fatal. Natürlich segnet Gott uns. Aber was entgeht uns alles, weil wir nicht fragen, weil wir nicht konkret sagen, was wir brauchen? Und ich gucke jetzt nicht auf euch und sage so, liebe Gemeinde, ihr müsst das lernen, sondern das entdecke ich bei mir selber. Das passiert mir auf dem Gang, dass ich mich mit Leuten unterhalte, ja, und ist jemand krank? Und ich denke mir so, hinterher, warum haben wir nicht gebetet? Oder ich denke es in meinem eigenen Leben, ich selber habe irgendwelche Sachen, warum habe ich nicht gefragt, warum habe ich nicht gebetet? Gott nimmt dich ernst und er wartet darauf, dass du ihn fragst. Geh und frag. Du willst gesund werden? Frag. Ich weiß, das ist eine sehr gewagte Aussage, weil Menschen beten und nicht alle Heilung erleben. Und trotzdem, geh und frag. Und wenn nichts passiert, frag. Bleib dran. Und das Zweite, das Erste war Kauf, das Zweite, neigt euer Ohr und hört auf mich. Neigt euer Ohr und hört auf mich. Das meint nicht die Predigt. Nicht unbedingt. Kann sogar auch mal sein. Aber das kann alles sein. Muss ich jetzt nicht ausweiten. Haben wir schon drüber geredet. Es kann Musik sein. Es kann stille Zeit sein. Das kann Bibellesen sein. Das kann der Bruder und die Schwester sein, die zu mir reden. Es geht um das Ohrneigen. Es geht darum, empfangsbereit zu sein. Es geht darum, den Sender einzustellen auf Gott und zu hören. Hat Gott mir was zu sagen? Oder war das jetzt nur, ja, aus der Gemeinde, da hat jetzt jemand, meinte jemand zu mir, vergiss es. Oder höre, versuche ich doch, mich zu hinterfragen und sagen, hat Gott vielleicht irgendwas gesagt? Warum glaubst du an Gott? Nicht deine Freunde, nicht deine Sitznachbarn. Warum ist diese Frage für uns wichtig? Wir haben keine Mauer, um Jerusalem aufzubauen. Wir haben keinen Tempel aufzubauen. Aber wir haben eine Gemeinde aufzubauen. Es geht uns gut. Wir können uns nicht beschweren. Aber wir wollen Gemeinde bauen. Wir wollen weiterbauen. Wir wollen mehr bauen. Wir werden auch Rückschläge und Enttäuschungen erleben. Und haben das an der einen oder anderen Stelle auch schon erlebt. Und dann musst du wissen, warum glaube ich an Gott? Warum glaube ich nicht an die Gemeinschaft? Warum glaube ich nicht? Warum setze ich meinen Glauben nicht auf die Musik, nicht auf den Prediger? Gott wusste das damals schon. Willow Creek hat es vor ein paar Jahren über so eine Umfrage rausgekriegt. 1 Million Christen befragt. Gemeinde ist nur bis kurz nach der Bekehrung wichtig. Danach bist du verantwortlich für deinen Glauben. Du bist für dein geistliches Wachstum verantwortlich. Niemand sonst. Nicht der Prediger, nicht der Vorsitzende der Gemeinschaft. Niemand sonst. Nur du bist verantwortlich. Und die haben festgestellt, dass das Verhältnis, wie viele Kreise jemand besucht hat über die Jahre, sagt nichts über geistliches Wachstum aus. Du kannst 30, 40, 50 Jahre in die Bibelstunde gehen und es muss sich nichts bewegen in deinem Leben. Wenn du nicht willst, wenn du dir das nicht einforderst bei Gott, wenn du dir nicht die Milch holst, die dich wachsen lässt, du bist verantwortlich, niemand sonst. Und wir leben in einer Gemeinschaft, da geht es immer menschlich zu. Und dann brauchst du das zu wissen, warum glaube ich an Gott? Die Frage, warum glaubst du an Gott, stellen wir uns, weil sie uns zum Fundament bringt, auf den Nullgrund, auf das, was uns trägt, zu dem, was uns festmacht und stabil macht. Und Leute, lasst uns Gutes kaufen bei Gott. Lasst uns unser Ohr neigen zu Gott, um das von Gott zu bekommen, was wirklich wert ist, was wirklich einen Wert hat, was gut ist und was hält. Amen.